Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 7:15, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk. Im Studio Katrin Stövesand. Zeigte die Tendenz bei den Parlamentswahlen in Frankreich vergangene Woche noch klar nach rechts außen, sieht die Lage nach den Stichwahlen nun anders aus. Dennoch, der Rassemblement National ist so erfolgreich wie nie. In Deutschland stehen in Kürze 3 Landtagswahlen an und auch hier zeigt die Tendenz nach rechts außen. Ein wichtiger Faktor dabei, die vielbeschworene Mitte. Nach Ansicht des Konfliktforschers Daniel Mullis ist sie Teil des Problems.
Die Mitte der Gesellschaft ist in Deutschland ein hoch aufgeladener Begriff, der quasi immer auch damit zusammengeht, diese Vorstellung von nicht extrem zu sein. Das ist aber auch so ein Sehnsuchtsort. In der Mitte zu sein bedeutet auch, in der Mehrheitsgesellschaft angekommen zu sein, und es ist damit auch ein Ort, der immer noch in der Tendenz mit christlichen Werten, Kleinfamilie, letztlich dann doch auch in gewissen Formen patriarchalen Lebensvorstellungen einhergeht.
Daniel Mullis Buch über die Regression der Mitte stellen wir gleich als erstes vor. Wie funktioniert Faschismus? Der amerikanische Philosoph Jason Stanley möchte mit seinem Text den Blick dafür schärfen. Im Rückgriff auf die Vergangenheit beschreibt er 10 Merkmale faschistischer Systeme. Das Musterland Sachsen, das den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft besser gemeistert hat als die anderen ostdeutschen Länder, diese Ansicht relativiert das Buch Mythos Sachsen des Historikers Dirk Hoffmann. Daniel Mullis arbeitet am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main und befasst sich mit den Phänomenen politische Subjektivierung und Regression. Letzteres stellt er für die Mitte der Gesellschaft fest. Für ihre Vertreterinnen und Vertreter seien regressive Tendenzen anschlussfähiger als progressive, denn davon versprechen sie sich den Erhalt des Status quo. Sein Buch heißt »Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten« und Moritz Klein hat es gelesen.
Das Fazit einer dringenden Leseempfehlung sei gleich vorweggenommen. Was Daniel Mullis hier vorlegt, könnte sehr zum Abbau eines Denkhemmnisses beitragen, das uns in aktuellen Debatten über den sogenannten Rechtsruck und dessen Ursachen allenthalben begegnet. Wozu meist die Bedrohung allein rechts außen hierzulande bei der AfD verortet und die Mitte der Gesellschaft als demokratischer Gegenpol und Stabilitätsanker beschworen wird, untersucht Mullis Prozesse in eben jener Mitte, die von sich aus nach rechts tendieren. Und er zeigt in profunden, äußerst geduldigen Analysen die komplexen strukturellen Ursachen dafür auf. Zentral ist der Begriff der Regression. Das Gegensatzpaar progressiv versus regressiv meint die Ausweitung oder aber exkludierende Schließung des Raums der politischen und sozialen Teilhabe. Was Mullis herausarbeitet, sind längerfristige regressive Tendenzen, die eine schleichende Verschiebung des gesamten politischen Raums nach rechts bewirken. Das heißt in Richtung von Vorstellungen der Ungleichwertigkeit von Menschen, die auf konkrete Ungleichbehandlung abzielen. Brennglasartig zeigt Mullis diese Diskursverschiebung im ersten Teil des Buchs zunächst an den aufeinanderfolgenden Krisen der letzten 1,5 Jahrzehnte. Entscheidend ist für ihn die politische Bearbeitung der Krisen und die Bewertung des mit ihnen verbundenen Protestgeschehens. Deutlich wird in der chronologischen Rekapitulation,
dass in den letzten Jahren progressive sowie regressive Bewegungen gleichzeitig um die Gesellschaft rangen, aber gerade letztere verstärkt in der Mitte anzuknüpfen vermochten. Eine Ursache liegt darin, dass der progressive Protest weiterhin als mit der Mitte im Konflikt stehend interpretiert wird, während regressive Mobilisierungen als Ausdruck der Sorgen eben dieser Mitte gedeutet werden.
Sein eigenes, sozialwissenschaftlich fundiertes Bild von der Mitte und ihren Sorgen entwirft Mullis im zweiten Teil des Buchs. Dessen empirische Grundlage ist die Stadtteilforschung in Frankfurt am Main und Leipzig. Befragt wurden Angehörige der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft, die von der Politik nach wie vor als normsetzende Mitte adressiert wird. Es sind Milieustudien der Einstellungsforschung, die Alltagswahrnehmung, Zukunftsängste und Glückserwartungen in den Blick nehmen. In diesen Wohnzimmergesprächen entsteht nach und nach das Bild einer Mitte, deren Vorstellungshorizont sich schon seit längerem ins Postdemokratische verschiebt. Das in der Nachkriegszeit etablierte, für die Mitte Milieu bildende Stabilitätsversprechen von Planbarkeit, Ruhe und individuellem Glücksstreben sei in Zeiten epochaler Umbrüche nicht mehr einzuhalten und werde so zum Motor der Regression. Mullis beschreibt ein Milieu, das sich lange als das Maßgebliche, Normsetzende fühlen durfte und für seine Interessen nicht erst kämpfen musste. Der Lebensentwurf der Mitte erscheint somit als im Grunde apolitischer, der Politik eher als Verwaltungsdienstleistung sieht, die im Normalfall unbemerkt ablaufen soll. Die Selbstverständlichkeit der gewohnten Privilegien verfalle schon seit längerem, schreibt Mullis. Durch gesellschaftliche und weltpolitische Veränderungen und die epochale ökologische Systemkrise des Klimawandels. Die Neuverhandlung vermeintlicher Selbstverständlichkeiten erlebe diese Mitte als Einbruch der Politik in die eigene, lange unbehelligte Existenz im Privaten. Die Sehnsucht nach einer unkomplizierteren, sei es auch weniger inklusiven Normalität von gestern, mache die Mitte anfällig für regressive Abschottungsfantasien und autoritäre Scheinlösungen.
Rechtsaußen gewinnt die Mitte, indem die Hoffnung geschürt wird, die eigenen Privilegien als Individuum und als Nation erhalten zu können. Die damit verbundene Ungleichheit wird von den Menschen möglicherweise sogar gesehen und kritisiert, aber letztlich in Kauf genommen, weil man zumindest ahnt, dass die Privilegien ohne Ungleichheit und Ausgrenzung nicht zu halten sein werden. Es ist der Wunsch, sich trotz aller Krisen nicht ändern zu müssen, der das rechte Angebot in Zeiten der Verunsicherung attraktiv macht.
Krisen sind für Mullis wohlgemerkt weder Ausnahmezustände noch außergesellschaftliche Ereignisse. Vielmehr legen sie bereits vorhandene Brüche offen. Die tiefen Strukturen, aus denen diese Brüche entstehen, analysiert Mullis im dritten Teil des Buchs in historischer Langzeitperspektive. Als wesentlichen strukturellen Regressionsfaktor sieht er etwa die Ungleichheit, die von der herrschenden neoliberalen Ordnung zugleich materiell produziert und ideologisch als Leistungsgerechtigkeit legitimiert wird. Dies biete eine Anknüpfungsmöglichkeit für rechte Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Eine herausgehobene Rolle spielen dabei meist schon vorhandene rassistische Ressentiments. Zugleich untergrabe die jahrzehntelang eingeübte neoliberale Weltsicht mit ihrem eingefleischten Individualismus und Konkurrenzdenken die Fähigkeit, auf die zunehmenden strukturellen Probleme und Verteilungskonflikte kollektive, solidarische, progressive Antworten zu finden. Ganz grundsätzlich wirkten im gegenwärtigen Gefüge regressive Szenarien schlicht plausibler. Fast gänzlich abwesend seien in der Mitte denn auch kollektive politische Visionen oder gar Utopien, die über ein Bewahren des Bestehenden bzw. ein Retten, was noch zu retten ist, hinausgingen. Gerade aus diesem Befund der Visionslosigkeit leitet Mullis aber auch Vorschläge für eine Gegenstrategie ab.
Was es braucht, ist eine ehrliche und offene Beschreibung der Zukunft, die auch schwierige Herausforderungen benennt und zugleich aufzeigt, dass es trotz des unweigerlichen Verlustes von Privilegien vieles gibt, auf das es sich zu freuen lohnt.
Statt den thematischen Boden der Rechten zu beackern und im ewigen Gerede um Migration Probleme zu externalisieren, statt weiter das Trugbild einer nur noch gewaltsam zu verteidigenden Normalität zu beschwören, müsse das demokratische Ideal der gleichen Teilhabe für alle stark gemacht werden, als Wert und Ziel an sich, in einem Wort, als politische Vision.
Moritz Klein besprach Daniel Mullis, Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten, die Regression der Mitte. Im Reklam Verlag erschienen, 336 Seiten, 22 Euro. Die Wahl in Frankreich ruft die Frage ein weiteres Mal auf den Plan. Droht die Rückkehr des Faschismus? Was wiederum nach einer klaren Definition des Begriffs verlangen würde. Dieser war schon umstritten, als es darum ging, ob der deutsche Nationalsozialismus als faschistisch zu bezeichnen sei, im Vergleich zum italienischen Faschismus, der sich selbst so bezeichnete. Die nationalkonservativen bis rechtsextremen Tendenzen in Europa und den USA haben die Frage nun wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Ist Marine Le Pen also eine Faschistin? Der amerikanische Philosoph Jason Stanley möchte zur Klärung beitragen mit seinem Buch »Wie Faschismus funktioniert«. Ob das gelungen ist, sagt Ihnen Martin Hubert.
Gibt es so etwas wie einen ewigen Faschismus? Müssen wir uns darauf einstellen, dass er immer wieder neu an die Macht kommen kann? Der italienische Schriftsteller Umberto Eco hat diese Frage im Jahr 1995 in einem einflussreichen Vortrag bejaht. Er benannte 14 faschistische Merkmale, fügte aber hinzu, dass nicht alle bei jedem faschistischen System erfüllt sein müssen. Ein Indiz dafür, wie schwierig der Faschismusbegriff zu definieren ist. Der Philosoph Jason Stanley von der amerikanischen Yale University versucht es daher nun mit gebotener Vorsicht. Dezidiert liefert er keine Theorie darüber, was der Faschismus ist und was ihn verursacht. Sein Ziel beschreibt er so:
Ich habe dieses Buch in der Hoffnung geschrieben, den Bürgern ein kritisches Instrumentarium an die Hand zu geben, mit dem sie den Unterschied zwischen den legitimen Taktiken der liberal-demokratischen Politik auf der einen Seite und den unlauteren Taktiken der faschistischen Politik auf der anderen Seite erkennen könnten.
Stanley will warnen und konzentriert sich auf Taktiken und Mechanismen, mit deren Hilfe Faschisten zur Macht kommen. Seine Definition von Faschismus fällt demgegenüber recht knapp und allgemein aus.
Ich habe die Bezeichnung Faschismus für Ultranationalismus jeglicher Couleur gewählt, wobei die Nation durch einen autoritären Anführer vertreten wird, der in ihrem Namen spricht.
Zentral für faschistische Systeme ist für Stanley, dass sie Gesellschaften spalten. In Wir und Sie, Volk und Fremde, Gemeinschaft und Außenseiter. Sein Buch schildert 10 Mechanismen, die diese Spaltung erzeugen und verfestigen sollen. Der Autor beschreibt jeden Mechanismus in eigenen Kapiteln zunächst allgemein und verweist dann auf historische Beispiele, meist aus der Zeit des Nationalsozialismus, des italienischen Faschismus oder auch der amerikanischen Sklavenhaltergesellschaft. Zusätzlich weist er darauf hin, wo der Mechanismus gegenwärtig genutzt wird. Zum Beispiel in den USA unter Trump, in Frankreich, Italien, Polen, Russland oder der Türkei. Der erste Mechanismus faschistischer Politik besteht für Stanley darin, die nationale Vergangenheit zu glorifizieren.
Ihre Rhetorik beschwört eine reine mythische Version derselben herauf, die auf tragische Weise zerstört wurde. Je nachdem, wie sich die Nation definiert, kann diese ethnisch rein, religiös rein, kulturell rein oder alles gleichermaßen gewesen sein. In jeder Variante dominiert uneingeschränkt eine extreme Auslegung der patriarchalen Familie.
2 andere Mechanismen hängen mit diesem Merkmal zusammen. Die Betonung der Opferrolle. Faschisten unterstreichen nach Stanley den Schmerz über den Verlust nationaler Vormachtstellung und Stärke. Außerdem schürten sie Ängste vor Homosexuellen, Feministinnen oder ethnisch Fremden. Andere Merkmale seien eine radikale Propaganda, die Destruktion von Wahrheit oder die Ablehnung modernen urbanen Lebens. Daneben existiere ein rigider Anti-Intellektualismus und eine ebenso rigide Auffassung von Recht und Ordnung. Das Merkmal der Hierarchie kennzeichnet Stanley so:
Als Hauptbeleg für die Existenz von Hierarchien muss stets die Natur selbst herhalten. Für Faschisten bedeutet das Prinzip der Gleichheit eine Leugnung des Naturgesetzes, das bestimmte Traditionen, die der Mächtigen, über andere stellt. Angeblich ordnet die Natur beispielsweise den Mann über die Frau und die Angehörigen der auserwählten Nation über die Mitglieder anderer Gruppen ein.
Das verweist auf ein weiteres Merkmal, das Stanley in dem Kapitel Arbeit macht frei beschreibt.
Hitler erkannte in der Privatwirtschaft Elemente, die mit seiner eigenen Ideologie übereinstimmen. Besonders das Prinzip der Meritokratie, wonach der Tüchtige für hervorragende Leistungen mit einer Führungsposition belohnt wird, gefiel ihm. In den Augen Hitlers unterstützte die Meritokratie das für den Nationalsozialismus überaus wichtige Führerprinzip. Private Arbeitsplätze sind hierarchisch geordnet mit einer Befehlsstruktur, zu der ein Geschäftsführer oder Konzernchef gehört, der Anweisungen erteilt.
Stanleys Buch präsentiert klar und verständlich eine beeindruckende Liste faschistischer Merkmale. Doch bei einigen Mechanismen fällt auf, dass sie nicht per se schon faschistisch sind. Betriebshierarchien und Leistungsdenken zum Beispiel sind ein generelles Zeichen moderner kapitalistischer Ökonomien. Und traditionelle Familienwerte werden auch von Radikalkonservativen betont. Hier zeigt sich der Preis dafür, dass Stanley sich überhaupt nicht mit Theorien über den Begriff und die Ursachen von Faschismus auseinandersetzt. Zumindest hätte er verdeutlichen müssen, welche Unterschiede er zwischen Faschismus, Rechtsextremismus Ultranationalismus oder Autoritarismus sieht. Stattdessen spricht er verwirrend mal von faschistischen, mal von rechtsextremen und mal von ultranationalistischen Tendenzen. Auch auf die Frage, ob man Trump oder Orban als Faschisten bezeichnen sollte, gibt er keine klare Antwort. Trotzdem ist es hilfreich, bei Stanley nachzulesen, wie stark gegenwärtiges nationalistisches und autoritäres Denken oder die Wut auf Flüchtlinge und queere Personen auf faschistische Traditionen verweist. Seine Warnfunktion erfüllt das Buch also. Es erinnert eindringlich daran, wie gefährlich es ist, sich an Tendenzen zu gewöhnen, die den Nährboden für eine Spielart des Faschismus bilden.
Das Resümee von Martin Hubert über Jason Stanleys Buch »Wie Faschismus funktioniert« mit einem Vorwort von Rahel Jeggi, übersetzt von Julian Karim Akerma, im Westend Verlag erschienen, 213 Seiten, 22 Euro. Wenn man fragt, in welchem der ehemals neuen Bundesländer die wirtschaftliche Wende am besten und ehesten gelungen ist, heißt die Antwort meist Sachsen. Das folgende Buch geht dieser Ansicht auf den Grund und der Titel Mythos Sachsen verrät bereits, dass nicht so viel dran ist am Musterschüler in Sachen Marktwirtschaft, sondern dass der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf das Image gekonnt geschaffen hat. Er selbst erwarb sich den Spitznamen König Kurt während seiner 12-jährigen Amtszeit und galt als Macher. Ein Bild, das auch Angela Merkel in der Laudatio zu Biedenkopfs 80. Geburtstag bediente.
Er investierte gezielt in industrielle und technologische Zukunftscluster. Diese brachten dem Bundesland tausende neue wirtschaftlich tragfähige Arbeitsplätze.
Der Historiker Dirk Hoffmann vom Institut für Zeitgeschichte untersucht die Kommunikations- und Privatisierungsstrategien der Landesregierung in Dresden in den 90er Jahren. Mit besonderem Augenmerk auf Biedenkopfs Rolle und die Zusammenarbeit mit der Treuhandanstalt. Michael Kuhlmann hat den Band für uns gelesen.
Die Schandauer Straße in Dresden-Striesen, Ecke Junghansstraße. Das markante, leuchtturmartige Gebäude an dieser Stelle erinnert daran, dass in Dresdens Osten vor 120 Jahren das globale Zentrum der Fotoindustrie lag. Und noch in der DDR wurden von hier aus hunderttausende Kameras in alle Welt exportiert, während die bundesdeutsche Industrie längst nichts Vergleichbares mehr zu Wege brachte. Umso größer war der Schock, als das Kombinat Pentacon 1990 in den ökonomischen Strudel gerissen wurde. Die Einführung der D-Mark hatte auch die Praktika und andere Pentacon-Kameras viel zu teuer werden lassen. Eine der vielen Geschichten, die den Magdeburger Weihbischof Leopold Novak bewegten, als er 1991 zurückblickte.
Ehrlicherweise muss man sagen, dass wir uns das nicht so schlimm vorgestellt haben, wie es nun ist. Dass die Wirtschaft in einem so desolaten Zustand ist, ein großer Teil der Betriebe eigentlich nicht mehr reparabel ist, viele Beschäftigte entlassen werden.
Dieses Zitat findet sich in Dirk Hoffmanns Studie über den Mythos Sachsen. Auf 300 Seiten beschreibt der Historiker, wie man dort in den 90er Jahren versuchte, der Volkswirtschaft auf die Beine zu helfen. Die zentralen Akteure, CDU-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, sein Wirtschaftsminister Karl-Josef Schommer und die Treuhandanstalt. Hoffmann schildert eine Fülle von Einzelbeispielen, stellt die sächsischen Förderungsprojekte vor und resümiert.
Die Privatisierungsbilanz fällt gemischt aus. Zu ihr gehören Erfolgsgeschichten, an denen Biedenkopf einen entscheidenden Anteil hatte. Vor allem die Ansiedlung der Chipfabrik in Dresden. Dagegen war die Bilanz in anderen Wirtschaftszweigen niederschmetternd. Der Strukturwandel traf insbesondere die Textilindustrie mit voller Wucht.
Im Ganzen habe Sachsen die Transformation nicht besser und nicht schlechter bewältigt als die anderen ostdeutschen Bundesländer. Dass sich dennoch das Image vom Musterländle festsetzen konnte, führt Hoffmann nicht zuletzt zurück auf Biedenkopfs politisches Geschick, gerade in seinem Umgang mit der Treuhand.
Den schlechten Ruf der Berliner Privatisierungsagentur nutzte Biedenkopf frühzeitig, um eine gezielte Imagepolitik zu betreiben, mit der er drei Ziele verfolgte. Erstens ging er auf Konfrontationskurs zur Treuhandanstalt, um der Kritik am Privatisierungskurs Gehör zu verschaffen. Zweitens erhoffte er sich dadurch eine gute Ausgangsposition bei der Diskussion um die Verteilung der Kosten der deutschen Einheit. Seine Imagepolitik diente drittens der Inszenierung als Landesvater und hatte zugleich eine identitätsstiftende Funktion.
Dabei macht Hoffmann einen kuriosen Gegensatz aus zwischen dem Dresdner Bekenntnis zur Marktwirtschaft und der konkreten Politik, wenn das Land die Meißner Porzellanmanufaktur eben doch durch staatlichen Eingriff rettete oder die Weiße Flotte in Dresden. Darüber hinaus habe Sachsen darauf hingewirkt, dass auch die Treuhand Geldmittel einsetzte, um wankende Unternehmen zu stützen.
Biedenkopf und Schommer sahen vor allem die Bundesregierung und die Treuhandanstalt in der Pflicht und nahmen damit eine Erhöhung der Staatsquote in Kauf. Auf diese Weise konnten sich beide als Gralshüter der marktwirtschaftlichen Ordnung präsentieren, indem sie die Folgen der Transformation externalisierten, für die andere Akteure auf Bundesebene aufkommen sollten. Angesichts dieses Umstands war das Bekenntnis beider Politiker zu einer rein marktwirtschaftlichen Ordnung unglaubwürdig.
Sachsen agierte also zumeist pragmatisch flexibel, mitunter sogar erfolgreich. Hoffmann erinnert an das landeseigene Förderungsprogramm Atlas. Die Abkürzung für ausgewählte Treuhandunternehmen vom Land angemeldet zur Sanierung. Mit Atlas konnten bis 1992 immerhin 14 Unternehmen gerettet werden. Klingt bescheiden, aber man musste schon darüber glücklich sein. Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Und hier sieht Hoffmann Versäumnisse.
Die Kommunikationsstrategie der Dresdner Staatskanzlei griff die Sorgen der Betroffenen kaum auf, sodass sich in den Medien rasch das Bild von den abgehängten Regionen festsetzte. Hier konnte sich langfristig ein Nährboden für Demokratieskepsis, aber auch Fremdenfeindlichkeit bilden.
Und damit gewinnt das Thema an Bedeutung für die Gegenwart. So spröde solch eine komprimierte Bestandsaufnahme zu lesen ist, sie ruft in Erinnerung, durch welch ein ökonomisches Tal die Ostdeutschen in den 90er Jahren gehen mussten. Thematisch beschränkt sich das Buch auf die ökonomischen Vorgänge. Die sozialen Folgen bleiben leider am Rande. Und auch dabei beleuchtet die Darstellung vorwiegend die administrativen Versuche, das gröbste Elend irgendwie zu lindern. Die geistigen und emotionalen Konsequenzen der wirtschaftlichen Umwälzung kann man bei der Lektüre nur erahnen. Ein heutiger Blick auf verfallene Industriegebäude illustriert, wie viele Lebensentwürfe und Träume der hier einst Beschäftigten zu Bruch gegangen sind. Gerade im Westen wurde und wird gern einmal vergessen, wie hilflos politische und ökonomische Akteure den Problemen letztlich gegenüberstanden, dass sie sich in ostdeutsche Befindlichkeiten oft nicht hineinversetzen konnten. Prinzipiell neue Erkenntnisse bringt das Buch zwar nicht, sieht man vom Blick auf das Verhalten der Dresdner Landesregierung ab. So ist es vorwiegend eine regionalhistorische Spezialistenlektüre. Aber es erinnert mit vielen Details an jenen vielleicht per se kaum zu bewältigenden Umbruch, dessen langfristige geistige Folgen der Politik bei den kommenden Wahlen übel auf die Füße fallen dürften.
Michael Kuhlmann war das über Mythos Sachsen, Privatisierung, Kommunikation und Staat in den 1990er Jahren von Dirk Hoffmann. Band 10 der Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt. Die 304 Seiten kosten 30 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die Schriftsteller Leon Feuchtwanger und Wilhelm Hauff machten ihn in der Novelle und dem Roman Jud Süß zur literarischen Figur. Den jüdischen Bankier, Herzogsberater und Finanzverwalter Josef Süßkind Oppenheimer, der Opfer eines Justizmordes wurde im Jahr 1738. Dass ein Jude im protestantischen Württemberg unter dem katholischen Herzog Karl Alexander zu Macht und Ansehen gekommen war, hatte für Hass und Neid gesorgt, sodass ihm unmittelbar nach dem Tod des Herzogs der Prozess gemacht wurde. Die Gerichtsreporterin Raquel Erdmann hat die Geschichte dieses Justizmordes aufgearbeitet und dafür 8 Meter Archivbestand gesichtet. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte des Schauprozesses gegen Josef Süßkind Oppenheimer und zugleich erfährt man einiges über das Leben der deutschen Jüdinnen und Juden im 18. Jahrhundert. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Raquel Erdmann gesprochen und sie zunächst gefragt, was sie bewegt hat, der literarischen Figur auf den Grund zu gehen, die ja von der Nazi-Propaganda als Feindbild genutzt wurde.
Das ist ein spitzer Stein in meinem Schuh gewesen. Ich habe sehr früh sämtliche Romane von Feuchtwanger gelesen, mit 12, 13 oder so etwas. Und dieser Roman Jud Süß, der 1925 ja ein Weltbestseller war, in über 30 Sprachen übersetzt, da hatte ich ein Störgefühl die ganze Zeit. Und es ist im Nachklapp betrachtet auch sehr merkwürdig, dass ausgerechnet ein jüdischer Schriftsteller ein Bild etabliert, was ja bis heute fortbesteht, eine Symbolfigur des Antisemitismus. Er lässt seine Romanfigur zum sterbenden Herzog sagen, du warst nichts als ein kleiner, gewalttätiger Zufallsherrscher und ich habe dich tanzen lassen. Also da haben wir dieses Bild. Und dann habe ich ja relativ spät angefangen zu schreiben, bin Gerichtsreporterin geworden, was ich wirklich mit Leib und Seele bin, und habe erfahren, dass es über diesen historischen Prozess Akten gibt. 8 Meter Regalakten im Hauptstadtstaatsarchiv in Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schauen wir uns doch mal die Sache an. Was ist denn da wirklich passiert und was lässt sich tatsächlich aus den Akten lesen?
Und das ist eine Menge, was Sie da gefunden haben. Um diesen Prozess und den Justizmord zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal 2 zentrale Figuren beschreiben. Also einmal Oppenheimer selbst, ein stolzer, erfolgreicher Mann, der hat sich wirklich nicht viel sagen lassen. Und Karl Alexander, der Herzog, eigentlich ursprünglich so ein Klammeradliger, der eher zufällig Herzog in Württemberg geworden ist. Was hat denn diese beiden miteinander verbunden?
Ich glaube, ihre Chuzpe, wenn man so sagen will, dieses Hinwegsetzen über irgendwelche Konventionen und auch das Hinwegsetzen über Gegebenheiten. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Bei Oppenheimer kommt etwas ganz Erstaunliches hinzu. Er ist eine ungemein faszinierende Figur, denn wir bewegen uns in einer Zeit, in der es ganz strenge Restriktionen für die jüdische Bevölkerung gab. Das Faszinierende an ihm beschreibt schon alleine den Umstand, dass er sich seinen 3. Wohn- und Geschäftssitz in Frankfurt am Main nimmt, in der Friedberger Gasse, außerhalb der Judengasse. Das Ghetto wird in Frankfurt noch bis 1806 bestehen. Er setzt sich über die Kleidervorschriften, er setzt sich über die Bestimmungen des Magistrats, dass die Juden nur in der Judengasse zu leben haben, einfach hinweg und kommt erstaunlicherweise damit durch.
Und dieser wirklich bewundernswert selbstbewusste Mann, der wird jetzt also zum Berater und Finanzmann dieses neuen Herzogs, der aber in Württemberg selber auch Außenseiter ist. Aber es fängt schon damit an, er ist Katholik.
Ja, die ganze Sache ist von vornherein, also im Nachklapp betrachtet, ist es vollkommen klar, dass das zu einer Katastrophe führen wird. Karl Alexander ist ein polternder Feldherr, kommt mehr oder weniger durch Zufall in diese Thronfolge, in diesem rückständigen Agrarland, was Württemberg damals noch ist, und ist, wie Sie sagen, nicht nur einfach Katholik und als Mann des Kaisers in diesem pietistischen Württemberg sowieso von Anfang an mit Argwohn begutachtet worden.
Er will auch noch Steuern einführen, Privilegien und Pfründe abschaffen.
Ja, er will ein absolutistisches Regime dort einführen. Das ist seine Vorstellung vom Regieren. Denn in Württemberg regiert der Herrscher nicht wirklich. Es regiert die Ehrbarkeit, die, wie Selma Stern schrieb, die Prälaten, die Juristen, die Kleinbürger haben dort das Sagen. Und es gibt sofort Konflikte, denn all das, was Karl Alexander vorschwebt, in diesem Staat zu machen, ist gegen die Verfassung. Es sind Angriffe auf den Tübinger Vertrag. Das heißt, diese wirtschaftspolitischen Vorhaben, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt und provozieren von vornherein den Widerstand der Ehrbarkeit.
Beide müssen also regelrecht verhasst gewesen sein. Das geht dann noch halbwegs gut, solange der Herzog am Leben ist. Der stirbt dann aber sehr plötzlich. Mhm. Und Oppenheimer wird gerade mal 329 Tage nur noch leben. Mhm. Wie passiert das?
Oppenheimer wird sofort festgesetzt von der Stadtwache. Zuerst in seinem Haus und dann nach Hohenneuffen in die Festung. Und wird angeklagt des Landesverrates und weite Dinge. Die Anklage, die brauchen irgendwie 2 Monate, bis sie eine Anklage formuliert haben. Er ist die ganze Zeit davon überzeugt, dass sich das alles in Luft auflösen wird oder er zumindest mit der Zahlung einer bestimmten Summe sich davon machen wird.
Man kann ihm ja auch tatsächlich nicht wirklich was nachweisen. Ne? Es geht da um angebliche Münzfälschung, um Monopole. Irgendwann erfindet man sogar eine Beleidigung des Schwabentums.
Die Beleidigung des Schwabentums ist natürlich besonders schön.
Das zeigt ja aber, wie hanebüchen dieser Prozess gegen ihn geführt wurde, oder?
Na, sagen wir so, die Anklage ist per se erstmal kein Skandal. Denn all diese Reformen, die dort versucht worden sind, binnen kürzester Zeit übers Knie zu brechen, sind eben tatsächlich ein Angriff auf die Verfassung. Oppenheimer ist ja auch nicht der Einzige, der angeklagt wird. Die verantwortlichen Minister und Beamten werden auch unter Anklage gestellt. Die kommen natürlich alle glimpflich davon. Also das geht im Prinzip erstmal meiner Meinung nach in Ordnung. Es ist nur, im Fall von Oppenheimer sieht man anhand der Fakten, dass das Todesurteil von vornherein feststand. Denn die Anklage ist noch nicht fertig geschrieben. Der Prozess hat noch gar nicht begonnen. Der ist ja nicht nur schon in Haft, sondern es beginnt auch die Versteigerung seines Hausrats. Es ist also vollkommen klar, dieser Mann wird nicht nach Hause zurückkehren.
Und blutet er da ausschließlich für die versuchten Reformen? Weil es fällt ja auch auf, dass selbst in den offiziellen Gerichtsunterlagen oft gar nicht sein Name steht, sondern nur der Jude oder der Hebräer. Also wie antisemitisch war der Prozess auch von Beginn an?
Das sehen Sie in dem, also ich zitiere ja, glaube ich, auch ausgiebig aus den Anklageschriften und in den Protokollen, das ist von vornherein mit einem ungemeinen Furor ein Antisemitismus. Und man hat eben auch große Probleme gehabt, gewichtige Anklagepunkte beweisen zu können. Also zum Beispiel, was Sie vorhin erwähnt haben, der Vorwurf der Münzfälschung hätte Ihnen tatsächlich den Kopf kosten können. Nun sitzt da jemand in der Inquisitionskommission, der war der Direktor der Rentenkasse, der ist mehrmals, und zwar lustigerweise auf Oppenheimers ausdrückliche Aufforderung, weil er es sauber gestaltet haben wollte, zu ihm gekommen und hat die Bilanzen geprüft und hat sich das alles angeschaut. Es bleibt nichts dran an diesen Vorwürfen. Oppenheimer hat für jede Unternehmung, jeden Vorschlag, den er gebracht hat, einen Auftrag sich besorgt vom Herzog, hat das alles schriftlich dokumentiert. Er ist relativ schnell ausgebrannt, psychisch ausgebrannt von diesen permanenten Anfeindungen dort in diesem, das muss man eben auch noch sagen, Württemberg ist ein judenfreies Land.
So hieß das.
Ja, es gibt eine Handvoll Hofjuden, die dort siedeln dürfen. Das sind 1720, sind es ganze 7 Personen, die dort geduldet werden in dem Land. Sodass der Oppenheimer, der jetzt dann eben auch nicht im schwarzen Ghetto gewandt, sondern à la mode, Mensch des Barocks da auftritt und übrigens, glaube ich, eine ziemlich große Klappe gehabt hat, stößt auf Argwohn und man findet ihn nicht so sehr sonderlich sympathisch, und zwar von christlicher und jüdischer Seite. Die Leute sind überfordert mit diesem Freigeist, der behauptet, ich bestimme mein Leben. Ich suche mir den Platz selbst.
Er war mit dieser Art zu leben ja eigentlich seiner Zeit ein paar Jahrhunderte voraus. Wie hat er diesen Prozess durchgestanden, als so ein stolzer, freidenkender Mensch konfrontiert mit offenkundig erfundenen Vorwürfen?
Das ist ganz faszinierend zu betrachten. Ich habe immer, wenn ich gefragt worden bin als Gerichtsreporterin, was ist so spannend an Gerichtsverfahren, gesagt, was einen Menschen ausmacht, zeigt sich, wenn er in Extremsituationen kommt. Und es ist völlig faszinierend, wie dieser Mensch, irgendwann landet er ja in der Festung Hohenasberg, fürchterliche Bedingungen im Kerker, er wird auch in jeder Hinsicht drangsaliert, nun gehört die Folter im inquisitorischen Recht sowieso dazu, um die Wahrheit zu erzwingen, aber er lässt sich einfach nicht beugen. Wir haben jemanden, der in relativ kurzer Zeit körperlich vollkommen ruiniert. Als er dann auf den Galgen geführt wird, besteht er nur noch aus Haut und Knochen.
Aber er wehrt sich immer noch.
Aber er macht keine Konzession.
Ein Justizmord, ein Scheinprozess, die Akten sind dann ja auch sofort unter Verschluss gekommen, fast für 200 Jahre, die sind erst in Weimar freigegeben worden, 1918. War man sich damals schon des Ganzen bewusst und wollte das antisemitische Lügenmärchen nicht stören?
Ich glaube schon. Man könnte jetzt natürlich lapidar sagen, wen interessieren schon Fakten, wenn es um Juden geht. Das ist damals, dieses Bild ist erschaffen worden, dieses Bild dieses Landesaussaugers ist ja zur Zeit des Prozesses schon kreiert worden. Und das findet ja Wiedergänger im Heute. Und interessant ist ja, dass sich eigentlich niemand für die Akten interessiert hat. Die Leute, die sich vertieft haben in die wahre Geschichte, die kann man im Prinzip an der Hand abzählen. Also dieser Mythos hat damals schon begonnen zu leben und wir begegnen ihm immer wieder.
Raquel Erdmann, Autorin des Buches Josef Süßkind Oppenheimer, ein Justizmord. Im Steidel Verlag erschienen, Umfang 272 Seiten, Preis 24 Euro. Das Gespräch führte Christian Raphansel. Japan liegt noch weiter im Osten als Südkorea, wird aber eher zum Westen gezählt. Solche Vorstellungen will der südkoreanische Historiker Ji-Yoon Lim nicht gelten lassen. Er lehrt in Seoul transnationale Geschichte. In den 1990er Jahren war er zu Forschungszwecken für längere Zeit in Polen. Er beobachtete Ähnlichkeiten zu Südkorea und kam darauf, die West-Ost-Frage anders zu stellen. Das heißt, den globalen Osten in westliche Diskurse mit einzubeziehen. Sein Buch Opfernationalismus befasst sich mit nationaler Vergangenheitsbewältigung, die im Gegensatz zu einer globalen, postkolonialen Erinnerungskultur steht. Antje Allroggen hat das Buch gelesen.
Als sich Ji-Yoon Lim in den 1990er Jahren für längere Zeit in Polen aufhielt, erinnerten ihn die damaligen Diskurse nach dem Fall des Eisernen Vorhangs an ähnliche politische Grabenkämpfe in Südkorea. 1980 hatten sich die Menschen dort gegen die jahrzehntelange autoritäre Herrschaft aufgelehnt. Rückblickend war das die Initialzündung für die Transformation des Landes in einen demokratischen Rechtsstaat. Für Ji-Yoon Lim waren seine Beobachtungen folgenreich. Fortan beschäftigte er sich mit der Frage, was passiert, wenn man die historische Perspektive verschiebt, also Kategorien wie Ost und West auflöst.
Als ich in Polen lebte, im Osten des Westens, öffnete mir dies die Augen dafür, dass Ost und West bzw. Europa und Asien eine imaginäre Geografie bezeichnen, die politisch und historisch konstruiert ist. Westen und Osten sind keineswegs Bezeichnungen für fest umrissene, eindeutig verortete Räume, sondern veränderliche Kategorien.
Von den Ländern Polen und Südkorea ausgehend, weitete Ji-Yoon Lim sein historisches Interesse für andere Länder, die sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs in einem politischen Transformationsprozess befanden. Dabei stieß er auf Parallelen, etwa zwischen Japan und Deutschland. Beide Länder hätten nach Kriegsende den Versuch unternommen, eine Mitschuld am Weltkriegsgeschehen vehement abzustreiten. Eine bewusste Inszenierung, die Ji-Yoon Lim als Opfernationalismus bezeichnet und die sich seiner Ansicht nach bis in die Gegenwart zieht.
Heutzutage konkurrieren Nationalstaaten darum, sich in der Rolle als Opfer von Aggressornationen zu etablieren. Meine These von Opfernationalismus erklärt diesen Wettbewerb als neuartiges Phänomen eines regenerierten Nationalismus im Zeitalter des globalisierten Erinnerns.
Bis heute, so der Autor, erklärten sich alle am Zweiten Weltkrieg beteiligten Staaten nachträglich zu Opfern, um zu verhindern, dass Einzelne oder auch gar eine ganze Nation zur Verantwortung zu ziehen sei. Ebenso erteilt er den Versuchen einer Geschichtsrelativierung eine Absage, wie sie in Deutschland im Historikerstreit ausgetragen wurde. Allerdings ist der Holocaust auch für ihn kein Singularitätsphänomen. In einer globalisierten Welt müsse das, so wörtlich,
Tabu der Unvergleichbarkeit des Holocaust,
gebrochen werden. Genau das habe der Historiker und Postkolonialist Achille Mbembe im Sinn gehabt, als dieser das südafrikanische Apartheidssystem mit dem Holocaust verglich. Dessen hysterische Aburteilung, wie sie in Deutschland stattgefunden habe, liege in der
großen Sorge über die beschämende Relativierung des Holocaust.
In seinem Buch Opfernationalismus fordert Ji-Yun Lim nun, den Holocaust aus seiner, so wörtlich, ethischen Schablone zu befreien. Nur so gelinge eine kritische Gegenüberstellung des Holocaust mit anderen Gräueltaten, wie etwa den Atombombenabwürfen in Hiroshima, den Folgen des südafrikanischen Apartheid-Regimes oder auch dem Gedenken an die Opfer der japanischen Zwangsprostitution. Dadurch erscheint es ihm durchaus zulässig, den Holocaust mit postkolonialen Traumata zu vergleichen.
Eine postkoloniale Kritik kann uns dabei helfen, die Erinnerung an die koloniale Opfererfahrung in ehemals kolonisierten Gebieten davor zu bewahren, dass sie dem Erinnerungsnationalismus anheimfällt.
Der gängigen Geschichtswissenschaft, die den Holocaust bis heute noch in einen europäischen Kontext setzt, fordern die postkolonialen Reflexionen von Ji-Yun Lim einen umfassenden Perspektivwechsel ab. Wenn der gelänge, sei die Geschichte bereit für einen transnationalen Erinnerungsraum, der auf Anteilnahme und Diversität beruhe, so das Versprechen von Ji-Yun Lim. Mehr noch, wenn sich die Weltgemeinschaft von Opfer- und Täterzuschreibungen löse, könne dies helfen, künftige Diktaturen zu verhindern.
Losgelöst von einem manichäischen Moralismus, der wenige böswillige Täter und viele unschuldige Opfer einander gegenüberstellt, wandelt sich der Historismus der Massendiktatur in einen reflexiven Präsentismus.
Welcher Werkzeugkasten für einen solchen Paradigmenwechsel allerdings nötig ist, diese Antwort bleibt Ji-Yun Lim seinen Leserinnen und Lesern ebenso schuldig wie die auf die Frage, wie polarisierte Gesellschaften dazu bewegt werden können, sich von ihren populistisch-nationalistischen Opferinterpretationen zu lösen. Viele Formulierungen muten eher sperrig und in ihrer Aussage durchaus kryptisch an, was der Übersetzung ins Deutsche geschuldet sein kann. Nichtsdestotrotz trägt Ji-Yun Lims Opfernationalismus dazu bei, alte nationale Erinnerungsnarrative zu durchleuchten, um sie in eine kritische Erinnerungskultur einer globalisierten postkolonialen Weltgemeinschaft zu überführen.
Eine Rezension von Antje Allroggen über Ji-Yun Lim, Opfernationalismus, Erinnerung und Herrschaft in der postkolonialen Welt. Übersetzt von Otsuko Mogultai im Wagenbach Verlag erschienen, 140 Seiten, 20 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um das Stauffenberg-Attentat gehen. Die Autorin Ruth Hoffmann beschreibt, wie der 20. Juli 1944 verklärt und instrumentalisiert wird. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Thank you.